Hi, ich bin der Marc und ich begrüße dich zu meinem Mental-Podcast Head Coach Körper, Geist und Lebensqualität im Sport. Gesponsert wird die Folge heute einmal mehr von Neurotrim. Das ist ein persönliches Training für dich, mit dem du deine Höchstleistung steigern kannst. Du kannst dir aber auch mehr Lebensqualität erarbeiten und vor allem du hast neben der normalen Rehabilitation, neben deiner Reha noch die Möglichkeit, noch schneller fit zu werden. Also das heißt, du wirst am Ende schneller, du wirst explosiver und am Ende sogar schneller fit mit dem speziellen Training für Profi, Hobby und Freizeitsportler. Wenn du mehr Infos haben willst, kannst du mich da gerne zu anschreiben. Mein heutiger Interviewpartner ist Andreas Andi Dannenberg. Wir haben uns über einen gemeinsamen Profisportler kennengelernt und waren uns ja irgendwie sofort sympathisch, haben gemerkt, hey, da gibt es ganz viele Sachen, die ähnlich sind und wie man sich ergänzen kann. Und so ist dieser Podcast entstanden, den ihr euch gleich anhören dürft in diesem Interview mit Andi, der wirklich ein sehr demütiger und auch empathischer Mensch ist. Das war, glaube ich, auch ein Hauptgrund, warum wir uns, glaube ich, auch von der ersten Sekunde, wie man immer so schön sagt, gut riechen konnten. Und dieses Interview, was viele, viele Hintergründe zeigt, weil er hat unter anderem die letzten 11 Jahre ganz viel und ganz eng mit den Profisportlern in Deutschland zusammengearbeitet. Ja, das hört ihr jetzt und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, ich sitze jetzt hier mit Andreas. Andreas kann am besten ein bisschen was zu sich selber erzählen. Andreas, vielleicht fängst du mal an, wie dein Bezug überhaupt zum Sport ist. Wie bist du dazu gekommen?
Okay, ich habe vor ein paar Jahren in Potsdam in einer Praxis gearbeitet. Damals war schon ein großes Interesse am Sport da und habe da das erste Mal eine Bundesliga-Saison bei einer A-Junioren-Bundesliga-Mannschaft in Berlin betreut, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Zudem war in der Praxis auch schon so ein bisschen Leistungssportbezug vom Volleyball, vom Fußball, auch aus der Leichtathletik sind dort einige Sportler aufgeschlagen. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, mit solchen interessierten und auch motivierten Patienten zusammenzuarbeiten. Und dann ist irgendwann mal eine Stellenausschreibung für den Olympiastützpunkt zur Hand gewesen. Und ja, dann habe ich mich beworben und habe seit dem 01.01.2007 im Olympiastützpunkt in Berlin gearbeitet, wo dann nur noch mit Leistungssportlern gearbeitet wurde. Und das war natürlich eine sensationelle Zeit mit sehr, sehr vielen Erfahrungen, Einblicken. Und das ist etwas, was man, glaube ich, in seinem Physiotherapeutenleben nie wieder vermissen möchte, ja, was man da erlebt und gesehen hat.
Du hast gerade angesprochen, Physiotherapie ist im Endeffekt das, was du gemacht hast beim Olympiastützpunkt, aber du machst ja noch viel mehr. Also offiziell warst du dort leitender Physiotherapeut?
Das hat sich im Laufe der Zeit dann sozusagen ergeben. Die ersten Jahre habe ich dort gearbeitet im Team, ganz normal mit meinen Kollegen und dann ja auch in dieser Zeit meine Ausbildung und meine Weiterqualifikation vorangetrieben. So war neben einer Ausbildung zum Sportphysiotherapeuten des DOSB ist möglich, eine osteopathische Ausbildung, 5-Jahres-Ausbildung abzuschließen. Und ich habe zudem auch noch eine Prüfung im Bereich der Heilpraktiker abgelegt, so dass ich da auch noch über ein weiteres gutes Wissen verfügen konnte und das mit an den Sportlern anbringen konnte. Und als dann meine damalige Chefin, die Gabriele Strecker, in Rente gegangen ist, ging es so ein bisschen darum, wer das Ganze sozusagen fortführt. Und da hat man mich dann seitens des Olympiastützpunktes angesprochen und gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und so bin ich dann auch noch in die leitende Position mal gegangen. Genau.
War das schon immer dein Wunsch, mit Sportlern zu arbeiten?
Sagen wir mal so, das war Wunsch und Traum damals in meiner Ausbildung und auch als ich eben angefangen habe, in Praxen zu arbeiten. Und ich hatte immer gehofft, dass man das irgendwo mal umsetzen kann oder so hinbekommt. Damals eigentlich immer die Vorstellung, ja, vielleicht das mit den Fußballern mal so ein bisschen zu machen oder irgendwo eine Vereinsbetreuung zu machen, dass das Ganze dann natürlich mal auf so eine hohe Stufe gestellt wird, wo man wirklich nur noch mit den Top-Athleten aus Deutschland zusammenarbeitet, mit den ganzen Bundeskadern, sozusagen auch das komplette Breitenspektrum im Sport mit hat, was ja wirklich vom Turnen, Leichtathletik, vom Eisschnelllaufen, vom Shorttrack bis hin zum Schwimmen, zum Fechten, zum modernen Fünfkampf mitgegangen ist, Beachvolleyball, Volleyball, Hockey, es ist alles irgendwo mit dabei gewesen und das ist Wahnsinn, einfach auch mit diesen vielen Variationen und Belastungsformen im Sport zu arbeiten und da Einfluss zu nehmen, ja, das waren sensationelle Eindrücke einfach auch und Erfahrungen.
Was reizt dich am meisten oder was hat dich am meisten gereizt an der Geschichte, gerade mit Hochleistungssportlern zu arbeiten?
Ja, das, was einen reizt, ist eigentlich die Herausforderung. So, der Sportler steht im Grunde genommen immer in der Situation, dass er schnellstmöglich wieder Top-Leistung abrufen muss. Und da gehen wir jetzt nicht nur vom Wettkampf aus, sondern es geht auch darum, diese Leistung überhaupt erstmal im Training zu erbringen, damit man sie dann im Wettkampf abrufen kann. Das heißt, Leistungssport, sage ich immer, fängt da an, wo der Gesundheitssport aufhört. So der Raubbau, der am Körper betrieben wird durch die Leistungssportbelastung, ist immens. Und ohne ein gutes medizinisches Team, was um diesen Sportler herum arbeitet, ist es eigentlich für den Sportler nicht möglich, diese Leistung fortwährend im Training und dann auch im Wettkampf abzurufen. Das heißt, es ist ein enorm hoher Fokus, der auf diese medizinischen Abteilung liegt. Und gerade dann natürlich, wenn der Sportler ein Problem hat, schnell zu agieren, zielgerichtet zu agieren und den Sportler schnellstmöglich wieder fit zu machen. Und das ist was mich immer irgendwo auch gereizt hat, mit diesem ein bisschen Druck, mit dieser Herausforderung umzugehen, die anzunehmen und dann natürlich schnellstmöglich optimale Ergebnisse zu erzielen für den Sportler. Und dann sind natürlich alle zufrieden, der Therapeut, der Arzt und der Sportler sowieso.
Du hast gerade es angesprochen. Vielleicht wird es heutzutage noch viel zu wenig gemacht, aber entscheidend ist ja das Team drumherum, egal ob um den Einzelsportler oder um meinetwegen um den Mannschaftssportler. Was denkst du mittlerweile aus deiner Sicht, was gehört alles dazu? Also was braucht der Sportler tatsächlich alles, damit es am Ende wirklich perfekt passt?
Das ist eine, denke ich, relativ komplexe Frage, weil das auch ein bisschen abhängig ist von der Sportart und auch Mannschaft oder Einzelsportler. Grundsätzlich glaube ich, dass dieses Team in den letzten Jahren enorm gewachsen ist. Wenn man sich anschaut, was, ich denke mal, vor 15 oder 20 Jahren notwendig war, da gab es eine Mannschaft, die ist zum Wettkampf gefahren. Im Optimalfall ist da ein Arzt mitgefahren und 1 bis 3 Physiotherapeuten, je nach Mannschaftsgröße, die diese Mannschaft betreut haben. Heutzutage ist dieses Team enorm gewachsen. Ich sehe vom Mentalcoaching, psychologische Betreuung, Physiotherapie, medizinisch-technische Assistentin, die Laktatwerte abnehmen und kontrollieren, Rücksprache mit den Trainern halten. Ernährungsberatung, die mit einfließt, bis hin zu speziellen Athletiktraining, die mit Einfluss genommen werden zu dem spezifischen Training, was durch den eigentlichen Trainer durchgeführt wird. Ein Riesenteam, was um solche Athleten, um solche Top-Athleten drumherum agiert und die im Optimalfall auch in einer sehr engen und guten Absprache miteinander stehen sollten, immer mit dem Blick auf den Sportler oder auf die Mannschaft gerichtet, um da das bestmögliche Ergebnis für diesen Sportler und für das Team herauszuholen. Also diese Teamstärke ist angewachsen. Die Leistungen, muss man aber auch sehen, sind in den letzten Jahren angewachsen. Also das ist sicherlich etwas, was durch spezifischeres Training, durch bessere Ernährung, durch noch mehr Ausgleich von muskulären Disbalancen, durch optimalere Betreuung in der Physiotherapie und in Medizin erreicht worden ist, so dass dieses Team auch diesen Wert dargestellt bekommt, indem der Sportler einfach auch bessere Leistungen oder die Mannschaft bessere Leistungen abrufen kann. Also das, finde ich, steht auch in einem guten Verhältnis, wenn man sich anguckt, wie sich in den letzten Jahren die Bestwerte, Weiten, Zeiten entwickelt haben. Das ist etwas, was, glaube ich, auch diesem Team zugute geschrieben werden kann, was mit einem Sportler dann oder mit einer Mannschaft zusammenarbeitet.
Was natürlich ganz wichtig ist bei dieser ganzen Teamgedankengeschichte, ist, die Kommunikation untereinander muss stimmen, weil ansonsten hast du ja komplettes Chaos.
Das ist richtig und das ist sicherlich etwas, was in nahezu allen Bereichen auch noch optimierungsbedürftig ist. Es gibt sicherlich kurze Absprachewege zwischen den Physiotherapeuten und den Ärzten und auch zwischen den Reha-Trainern und den Physiotherapeuten und den Ärzten. Aber gerade dieser Kommunikationsweg, der zwischen Ernährungsberatung, Mentalcoaching, Psychologen, den Trainern noch, sage ich mal, gut wäre, da glaube ich, da kann man sich noch weiterentwickeln und verbessern im Sinne des Sportlers, weil manchmal sind auch kleine Informationen wichtig über Entzündungswerte, die vielleicht nach den letzten 2 Trainingseinheiten aufgetaucht sind, wo man sagt, hey, komm, macht mal ein bisschen ruhiger, wir gehen einen kleinen Tick mehr vielleicht in die Regeneration ein, Und davon profitiert der Sportler dann auch wieder. Und das ist etwas, wo ich wirklich noch Entwicklungspotenzial sehe, wo auch von außerhalb, sage ich mal, vom DOSB, dem Deutschen Olympischen Sportbund, schon der Fokus mit drauf liegt und es auch überlegt wird, ob man mit digitalen Programmen dort besser arbeiten kann. Wir leben in einer sehr vernetzten Welt. Sicherlich ist ja auch viel Potenzial noch da. Aber dann kommt natürlich auch das Thema Datenschutz auf und wer hat alles Zugriff auf die Daten? Wo sind die Daten gespeichert? Das sind dann Fragen, die leider nicht so einfach und so schnell beantwortet werden können. Aber ich hoffe, dass sich gerade in Zukunft in diesen Bereichen noch was entwickelt im Sinne der Sportler.
Wir gehen ja gerade so in die Richtung höher, schneller, weiter. Wo meinst du, momentan sind wir angelangt? Sind wir langsam an der Spitze angelangt, wo irgendwann nicht mehr mehr geht? Also ich habe immer so im Kopf dieses Thema zum Beispiel Eiskunstlauf, weil man sich das bildlich gut, oder andersrum, nicht Eiskunstlauf, sondern auf dem Eis, Eistanzen, was auch immer. Wenn man sich das vor 10, 20 Jahren anguckt, weiß ich nicht, da sind zweifache, dreifache gesprungen worden, mittlerweile vier, fünffach. Also irgendwann ist ja eine Grenze erreicht, wo es nicht mehr weitergeht. Wie weit sind wir? Also stoßen wir langsam ran?
Das ist für mich auch immer wieder faszinierend zu beobachten, bis wohin doch eine körperliche Grenze wiederum verschoben werden kann. Ja, und ich denke, dass man da jetzt schon irgendwo so an eine Grenze herangekommen ist, über die es dann höchstwahrscheinlich nicht weitergeht. Man spricht ja dann auch von diesem sag ich mal, Equipment-Doping, was noch irgendwo betrieben wird, andere Kufen, andere Schuhe, zum Beispiel beim Eisschnelllaufen oder beim Eiskunstlaufen, was man vielleicht benutzen kann und einen nochmal etwas besser macht oder etwas höhere Geschwindigkeit aufnehmen lässt für dann den optimaleren Sprung. Das sind so Kleinigkeiten, denke ich, wo man noch ein bisschen dran arbeiten kann. Wenn man sich allerdings die Athletik, die Physis anschaut von den Sportlern, da denke ich, sind wir schon an einem sehr, sehr hohen Punkt angelangt. Ich sehe das immer ganz gut im Fußball, wenn man sich mal die Aufnahmen anguckt von 1994 von unseren Fußball-Weltmeistern, wie sie damals über den Platz gegangen sind und das Trikot ausgezogen haben, nachdem sie gewonnen haben, und man das heute vielleicht mit den Fußballern vergleicht, das ist ein signifikanter Unterschied, einfach was die körperliche Athletik angeht. So, das haben schon die Leute erkannt, die praktisch solche Teams steuern und auch fit machen, dass auf dem Level noch viel rauszuholen ist. Man muss auch sehen, dass die höheren Belastungsfragen für den Körper auch direkt mit einer höheren Verletzungsanfälligkeit einhergehen. So, es gibt dann wieder das Thema Ausgleichstraining, propriozeptives Training, womit man gerade diese Verletzungen versucht, wiederum vorzubeugen. Aber was jetzt für uns deutlich wird, man versucht im Grunde genommen Training nochmal mit einem zusätzlichen Training abzusichern. Das heißt, nochmal mehr Belastungssituationen eigentlich für den Körper. Und das ist dann eine Situation, wo gerade wieder für uns, für die Physiotherapie, für die Sportphysiotherapie, für die medizinische Abteilung im Allgemeinen herum sehr viel Abfrage kommt und heißt, ja komm, der hat heute zwei Einheiten gemacht, die waren wirklich sehr hart, guck, dass der morgen wieder einigermaßen fit ist, dass ich morgen wieder gut mit ihm arbeiten kann. Weil auch die nächsten Einheiten sind wieder wichtig, mit dem Blick auf höher, schneller, weiter. Und das ist eben wirklich etwas, was man nur mit einem ja, sehr guten Team noch hinbekommt und dann, wie gesagt, ist diese Physis höchstwahrscheinlich auch mittlerweile an einer Grenze angekommen, wo nicht mehr sehr viel rauszukitzeln ist. Sagen wir jetzt, mal sehen, vielleicht lassen wir uns in 5 oder 10 Jahren auch wieder überraschen und sagen, doch, da ging noch mal deutlich mehr. Ja, das ist, dann bleibt abzuwarten.
Merkst du selber einen Unterschied? Jetzt mal als angenommen, du hast einen 25-Jährigen oder eine 25-Jährige auf der Bank, gehen wir mal 10 Jahre zurück, sind die heutzutage schon, und ich überziehe es jetzt mal ein bisschen, kaputter als vor 10 Jahren, weil einfach körperlich viel mehr gefordert wird?
Da glaube ich, gibt es sogar eine Entwicklung in eine etwas positivere Tendenz. Wir sind ja mit unserem Olympiastützpunkt in Hohenschönhausen ansässig gewesen. So, das ist damals DDR-Gebiet gewesen. Man hat die Athleten dort, ich benutze jetzt mal den Ausdruck, deutlich mehr geschliffen, deutlich mehr auch verschleißt. Und es gibt schon speziell jetzt bei den Trainern, auch bei den jungen Trainern, eine ganz andere Wahrnehmung für wie viel kann mein Athlet eigentlich verkraften? Wie sollte ich meine Belastung steuern? Gerade auch in Köln an der Sportuniversität wird in diesem Bereichen mittlerweile anders gelehrt, andere Trainingskonzepte aufgestellt. Also hier sehe ich mehr Nachhaltigkeit, die für die Athleten betrieben wird, um eben nicht in jungen Jahren, ich sage jetzt mal zwischen 16 und 21, 22 Top-Leistungen abzurufen, sondern da eher einen sukzessiv positiven Aufbau durchzuführen und dann diese Top-Leistungen abzurufen, wenn der Körper auch darauf vorbereitet ist, diese Leistung erbringen zu können. Also diese körperlichen Voraussetzungen überhaupt geschaffen wurden durch gutes Training. Und denke ich, ist das schon etwas, was eher im Positiven auffällt bei den Sportlern, dass die noch nicht so sehr verschlissen sind, ja, mit 25.
Ja. Wie würdest du aus deiner Erfahrung heraus sagen, die Sportler, die Top-Sportler, haben die wirklich alle ein gutes Körpergefühl oder würde man sich bei dem einen oder anderen wünschen, dass er vielleicht frühzeitig erkennt, dass er jetzt gar nicht mehr so fit ist?
Das ist, glaube ich, aus zwei Blickwinkeln zu betrachten. Dieses Körpergefühl, das ist in einigen Sportarten extrem wichtig, speziell technisch anspruchsvollen Sportarten. Und ich glaube, da trennt sich relativ früh auch schon die Spreu vom Weizen, sprich die, die es schaffen können, Technik und Kraft zusammen auf die Strecke, auf die Bahn zu bringen und damit gute Ergebnisse zu erzielen. Und es gibt sicherlich Sportarten, die eine etwas geringere technische Komponente haben und dann mehr auch natürlich von einer Kraft- und Willensstärke leben können. Und das ist etwas, wo dann natürlich auch Athleten sehr weit kommen können, die unglaublich gut trainieren können und dann auch manchmal diese mentale Stärke mitbringen und sagen, ja, ich bin vielleicht nicht der Beste hier im ganzen Feld, aber ich habe so viel gemacht, ich habe mich so gut vorbereitet, ich hau die heute hier alle um, ich schaffe das. Und die glauben so an sich selbst, dass sie das auch wirklich umsetzen können. Und das beobachtet man auch leider sehr viel im Leistungssport, dass es Athleten gibt, die haben im Grunde genommen alle körperlichen Voraussetzungen und könnten im Training Topleistungen anbieten, aber schaffen das nicht, das im Wettkampf umzumünzen, weil da dann das große Nachdenken anfängt, weil sie sich unsicher fühlen, weil sie da einfach nicht genug an sich glauben. Und da kommt dann gerade auch Mentalcoaching, psychologische Betreuung ins Spiel, um diese Athleten praktisch da rauszuholen und dann noch zu ihren Topleistungen bringen zu können. Ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Und was ich im Leistungssport jetzt auch über die Jahre sehr häufig gesehen habe, was ein bisschen auch manchmal traurig stimmt, man hat manchmal den Athleten, der mental und von der Trainingseinstellung und von der Wettkampfeinstellung in einem Körper steckt, der leider diese Trainings- und Wettkampfbelastungen nicht verkraftet. Mhm. Und umgedreht hat man manchmal einen Supermodellathletenkörper, der leider dann für sich nicht die Bereitschaft mitbringt, das Trainingspensum zu schieben, um dann wirklich auch gute Leistung abrufen zu können bei den Wettkämpfen. Und das ist dann manchmal so schade, wo du sagst, Mensch, den tauschen Kopf und Körper, da könnte man direkt die nächsten drei Goldmedaillen und Weltmeistertitel verbuchen. Aber das ist manchmal eben auch im Leistungssport das Schwierige, dass alles zusammenkommen muss. Die perfekte Einstellung zum Training und zum Wettkampf mit einem belastungsstabilen Körper.
Die beiden Beispiele, die du gerade gegeben hast, mit wem kann ich denn besser arbeiten?
Das ist sowohl als auch gut möglich. Wenn man das jetzt auf unsere körperliche Schiene betrachtet, die wir natürlich sehr viel abdecken in der Sportphysiotherapie, dann ist es schon so, dass der mit seinem Körper, also mental sehr gut eingestellt ist, mit seinem Körper vielleicht mehr Probleme hat, ein sehr dankbarer Abnehmer ist für unsere Informationen und für das, was wir ihm zugutekommen lassen können, damit er dann doch irgendwo vielleicht in einen Bereich bekommt, wo er das abrufen kann, was er eigentlich weiß, was in ihm steckt, in seinem Körper auch steckt. Und die leider meistens diese Einstellung nicht mitbringen, genug zu trainieren, ausreichend zu trainieren, selbstständig auch zu trainieren. Auch das ist heutzutage von den Athleten gefragt. Das ist nicht jede Einheit mehr durch den Trainer direkt observiert und betreut. Das ist dann etwas, wo wir sagen, ja, komm, das wird schon und lassen wir mal. Und die verpassen dann auch gerne mal ihren Termin und kommen nicht, weil eben da nicht diese letzte Konsequenz zu spüren ist, die sie vielleicht an den Tag legen müssten, um da ja gut und erfolgreich zu trainieren.
Du hast es gerade schon mal kurz angesprochen, wie wichtig ist denn der Kopf, wie wichtig ist die Birne und ist es heutzutage, wird da tatsächlich mehr gearbeitet als früher oder ist da noch viel Bedarf?
Also aus meiner Sicht wird da in den letzten Jahren deutlich mehr gearbeitet, weil es, glaube ich, auch ersichtlich geworden ist, wie viele Sportler wegbrechen, die eigentlich eine sehr gute Möglichkeit haben, sehr gute Voraussetzungen mitbringen, aber wo einfach der Kopf nicht gut mitspielt. Und dieses Potenzial ist, glaube ich, gerade im Leistungssport erkannt worden und es wird vermehrt auch darauf gesetzt, dass sowas eben durch Mentalcoaches und auch durch Sportpsychologen betreut wird. Wir haben bei uns in Berlin im Olympischen Schützpunkt teilweise zwei Sportpsychologen gehabt, die da praktisch mit betreuen. Und das sind auch sehr gute Ergebnisse, die für die Sportler dort umgesetzt wurden. Und das ist manchmal vielleicht auch so ein bisschen eine Barriere für den Athleten, zu sagen, ja, ich soll jetzt zum Psychologen gehen. Aber das ist, muss man vielleicht doch gar nicht mit der Couch und mit dem klassischen Psychologen vergleichen, sondern es geht eher darum, sich beraten zu lassen, sich Informationen zu holen, wie ich mit bestimmten Sachen besser umgehe, wie ich vielleicht meinen Trainingsschweinehund überwinden kann und sagen, komm, jedes Training ist für mich wichtig, damit ich eben mal in 3 oder 4 Monaten zeigen kann, was ich eigentlich hier alles trainiert habe und das sozusagen mal auf der großen Bühne dann auch dementsprechend präsentieren kann. Und andere, die bekommen eben die große Nervosität, wenn es dann an die Startlinie geht oder wenn es dann in den Wurfkreis geht. Das ist etwas, wo man auch über eine gute Beratung, eine sportpsychologische Beratung durchaus hervorragende Ergebnisse erzielen kann, die Athleten dann weiterbringen und mitunter dann Riesenerfolge hervorbringen.
Du redest ja im Moment vom Olympiastützpunkt in der Vergangenheit. Hat ja den Hintergrund, du hast dich jetzt selbstständig gemacht, also vor einer gewissen Zeit. Wie kam es dazu? Und vielleicht kannst du auch mal so ein bisschen erzählen, was sich seitdem so ergeben hat.
Also der Unterbeschützung liegt jetzt hinter mir. Genau, es waren 10 Jahre, die ich dort gearbeitet habe. Es waren 10 unglaubliche Jahre, wenn man das rückblickend betrachtet, was man dort gesehen und erlebt hat, was man auch, sag ich mal, mit den Sportlern erleben durfte. Man hat von deutschen Meisterschaften bis hin zu den Olympischen Spielen im Grunde genommen alles irgendwo mal gesehen und betreut. Man war einmal um den ganzen Globus herum unterwegs, hat so viele Sportstätten gesehen, Wettkämpfe erlebt, internationales Flair aufgesaugt und das war einfach ja genial, was da für einen Sportphysiotherapeuten sozusagen mit möglich war an diesem Arbeitsplatz. Aber nichtsdestotrotz ist das Ganze natürlich auch mit einem hohen zeitlichen Engagement verbunden. Es gab Jahre, wo ich 220 Tage unterwegs war mit den Athleten. So, meine Wohnung war im Grunde genommen nur ankommen, Wäsche waschen, wieder Tasche packen und losfahren. Und irgendwann gibt es natürlich auch Veränderungen bei mir im näheren Umfeld. Sprich, man lernt irgendwann mal eine Frau kennen, man heiratet, man bekommt Kinder. Und dann ist es nachher eine Frage von, was möchte ich jetzt mehr? Und da stand für mich jetzt die Familie mehr im Fokus. Ich habe jetzt eine kleine Praxis, wo ich für mich arbeite, immer noch einen Bezug zu den Sportlern habe, die auch gerne immer noch vorbeikommen und hier sozusagen hin und wieder mal der normalsterbliche Patient einen Olympiasieger in die Arme läuft oder umgedreht. Das sind immer ganz nette Begegnungen, die dann hier zustande kommen. Und für mich ist das jetzt aktuell eigentlich so das optimale Modell, wo ich einen guten Mix habe aus Sportlern, aus normalen Patienten, sage ich jetzt mal, und trotzdem viel Zeit habe eben auch für meine Familie.
Das ist ja so ein Ding, da sind wir uns ja relativ ähnlich. Aber das heißt natürlich auch, der Sportler heutzutage achtet auch so ein bisschen darauf, dass er versucht, außerhalb seines normalen Trainings, seines normalen, was er vorgegeben gekriegt hat oder bekommt, sich anderweitig auch noch Leute um sich rumzubauen, die ihm gewissermaßen helfen oder die ihn unterstützen.
Ja, das ist natürlich für den Sportler wichtig, sein optimales Team zu finden. Also wir haben im Olympischen Zwung 8 Physiotherapeuten, Sportphysiotherapeuten, mit denen wir gearbeitet haben an den Athleten. Und jeder hat nachher irgendwo, sage ich mal, seinen Sportler, mit dem er ziemlich gut konnte, oder auch sein Team, mit dem er ziemlich gut konnte. Und dementsprechend sind auch häufig dann eben die Sportler oder die Leichtathleten oder die Schwimmer zu den entsprechenden Therapeuten gegangen. Und da fühlte man sich gut aufgehoben, gut betreut. Und trotzdem hat es auch hin und wieder eben Situationen gegeben, wo zum Beispiel auch ein Sportler gesagt hat, ja, ich brauche eine andere psychologische Betreuung. Und hat gesagt, ich komme irgendwo mit den zwei Psychologen jetzt hier vielleicht am OSP nicht so gut klar. Ich brauche was außerhalb liegt. Und manchmal auch so eine Komponente, wo die gesagt haben, ja, meine Mannschaftskameraden, die gehen auch alle hierher. Das ist für mich schon was, wenn ich weiß, die betreut alle ein und dieselben Leute, da brauche ich noch jemanden anderen. So, und dann kann es eben auch mal zustande kommen, dass sie nach außerhalb den Blick richten und gucken, was gibt es noch, wo kann ich noch hinschauen? Und ich finde auch, dass das jetzt in den letzten Jahren mehr geworden ist, gerade auch so ein bisschen im Zug der Osteopathie, die in Deutschland Einzug hält, wo die Sportler eben speziell schauen, wer kann mir über die Länge, über die Breite helfen. Da sind unsere Physiotherapeuten, die wir im OSP haben, hervorragend für ausgebildet, sind Top-Leute. Und manchmal braucht es eben nochmal so einen gezielten Eingriff, um da auch eine optimale Balance für den Körper herzustellen und damit eine gute Belastungsfähigkeit herzustellen. Und dann gucken sie eben auch und sagen, ja, okay, ich gehe vielleicht auch mal zu einem Osteopathen, der mich sonst in meinem Team oder in meiner Mannschaft mitbetreut. Oder hin und wieder kommt einer und sagt, ja Mensch, der Andi hat bei uns gearbeitet, dann gehe ich jetzt vielleicht mal nochmal bei Andi vorbei, lass mich nochmal kurz durchchecken. Und dann habe ich ein gutes Gefühl, dann weiß ich, es steht alles, es passt alles und kann gut trainieren oder gehe dann gut zum Wettkampf. Also dieses Team um das Team, das muss nicht automatisch alles immer direkt mit vor Ort sein, sondern es geht auch da von den Sportlern durchaus der Blick nach rechts und links. Was kann ich noch für mich optimieren? Was kann ich noch rausholen? Und da glaube ich auch, dass es in den nächsten Jahren noch eine etwas höhere Tendenz annehmen wird.
Du hast ja nun gesagt, du warst sehr lange Zeit und sehr viel mit den Sportlern unterwegs. Irgendwie so ein richtig geiles Ereignis hängen geblieben, wo du sagst, das Ding, das werde ich, außer ich krieg Demenz und Alzheimer, das werde ich nie vergessen.
Also da könnten wir jetzt höchstwahrscheinlich den Abend mitfüllen. Aber ich würde sagen, es sind zwei Sachen, die für mich unglaublich eindrucksvoll und toll waren. Das eine war 2008, da war ich in Nagano in Japan. Dort waren die Einzelstrecken-Weltmeisterschaften für die Eisschnellläufer. Und da ist an einem Tag am 9. März etwas, ja, ich sag mal, Unglaubliches passiert. Da haben die Männer Eisschnelllauf-Nationalmannschaft im Team das erste Mal wieder eine Medaille gewonnen. Und das lag unglaublich viele Jahre vorher zurück. Und zufällig fiel das auch auf den Tag meines Geburtstages. Und wir haben an diesem letzten Tag auch von der WM dann abends eine richtig tolle Party gefeiert und haben uns, obwohl wir vielleicht nicht die Ersten waren, uns trotzdem wie Sieger gefühlt, weil das auch über Jahre gewachsen ist und einfach ein sensationelles Erlebnis war. Das weiß ich auch noch, war unglaublich emotional und toll. Und das andere ist dann gewesen, als ich 2010 zu den Olympischen Spielen fahren durfte in Vancouver. Ein Land, was natürlich einen Wintersport-Hintergrund hat, was schon ein ganz anderes Flair und Feeling mitgebracht hat, laut den Athleten, als es vorher zum Beispiel in Turin der Fall war. Das war eine Atmosphäre, streckenweise greifbar in den Wettkampfstätten, wenn man da bei den nordischen Kombinierern waren, wenn wir beim Shorttrack waren oder eben auch beim Schnelllaufen waren, was da, sag ich mal, los war. Es war einfach nur genial und wir haben auch die Möglichkeit gehabt, damals auch mit den Athleten in das Olympiastadion einzumarschieren, es live zu sehen, wie die olympische Flamme entzündet wurde. Und das sind Eindrücke, da würde ich dir, glaube ich, recht geben, auch mit 95 und kommender Demenz ist das was man hoffentlich nie wieder vergisst, weil das ist sensationell, unglaublich einfach gewesen.
Nun haben wir jetzt viel gehört, was du beruflich bisher gemacht hast, aber was ist denn so der Sport, der dich anzieht, wo du vielleicht auch sagst, das ist das, wo ich schon von klein auf mega interessiert bin, das vielleicht ausgeübt habe oder was mich total anmacht?
Okay, also ich habe Zeit meines Lebens immer ein bisschen Fußball gespielt, aber nicht wirklich auf einem hohen oder guten Niveau, sondern es war der Mannschaftssport, der Mannschaftsgedanke, der mich da gereizt hat und wo ich auch viel Spaß immer mit hatte mit meinen Mannschaftskameraden. Mittlerweile weniger Fußball, mehr so ein bisschen zum Laufen und so ein bisschen so im allgemeinen Athletik und Fitness übergegangen und So hält man sich jetzt, sage ich mal, fit für die Kinder, um da auch Papa spielbereit zu sein. Und ja, es gibt einfach auch ein ganz gutes körperliches Gefühl, wenn man da eine gute Belastung findet und dann auch wieder frisch an die Massagebank gehen kann und sagt, okay, komm, der Nächste ist dran, ich fühle mich auch gut.
Abschließend, was wünschst du dir für die Zukunft?
Ja, für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir hoffentlich in Deutschland mit der Sportreform ein gutes Ergebnis erzielen. Ich hoffe, dass die Sportreform in den Zügen, wie sie jetzt auch gekommen ist, noch ein bisschen optimiert wird. Es gibt viele Tendenzen, wo sich Trainer und auch wirklich sehr renommierte Sportler dafür einsetzen, dass man doch dieses Konzept nochmal überarbeitet, auch nochmal überdenkt. Und ich glaube, dass das den gesamten Leistungssport gut tun würde, wenn man dort mal anpackt und sagt, okay, wir haben einen Grundgedanken gehabt, wir sehen jetzt, wie das Ganze angelaufen ist und wir sollten vielleicht hier und da noch ein paar Stellschrauben, sage ich mal, drehen, um das für die Athleten, für die Trainer und auch für den Betreuungsstab, der drumherum arbeitet, in eine noch etwas bessere Bahn zu führen. Ich bin nicht mehr so hundertprozentig dicht dran, wie das sozusagen noch in die letzten 10 Jahre der Fall war, aber das wäre wirklich was, wo ich viel Interesse dran hätte für die zukünftigen Sportler und auch für meine Kollegen, die jetzt noch im Leistungssport arbeiten.
Vielen Dank.
Danke auch.
Ganz lieben Dank an Andi, hat großen Spaß gemacht. Alle Infos zu Andi, die findet ihr in den Shownotes. Ich wünsche euch jetzt noch eine geniale Woche und go for it, dein Head Coach Marc.